uns wird so viel weggenommen und auch der Raum zum Lernen und es gibt keine Kommunikation mit uns. Wir sind die Hauptagierenden da drin in dieser Universität und mit uns wird nicht geredet. Als wäre das Thema, was für einen selber so groß ist, für die andere Seite komplett nichtig. Es braucht unbedingt diese Konflikträume und dieses Anecken aneinander, weil sonst die Motivation komplett verloren geht. Wenn nicht für mich, dann wenigstens für andere will ich jetzt hier diskutieren.
Herzlich willkommen zu Konflikträume, einem Podcast von Baunetz Campus, präsentiert von AIA. Konflikte gehören zum Alltag in der Architektur. Auf der Baustelle, im Büro, im Gespräch mit AuftraggeberInnen oder Behörden. Und trotzdem sprechen wir erstaunlich selten offen darüber. In diesem Podcast geht es genau darum, Konflikte sichtbar zu machen und wie man mit ihnen umgeht. Was passiert, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen? Wann lohnt es sich nachzugeben und wann nicht? Und wie kann man Konflikte so führen, dass am Ende nicht nur ein Kompromiss steht, sondern vielleicht sogar eine bessere Lösung? Ich spreche dazu mit Menschen aus Architekturpraxis und Akademia über konkrete Situationen aus ihrem Berufsalltag. Ich bin Kerstin Kunekatz und mein heutiger Gast ist Lilly Wetzel. Es geht los. Herzlich willkommen im Baunetz Campus Podcast Konflikträume, Lilly Wetzel. Du studierst Architektur.
Ich habe den Bachelor gerade beendet.
Du hast ihn beendet gerade.
Ich fühle mich aber noch wie eine Studentin und ich glaube, ich bin auch noch im Studium quasi drin damit.
Okay, mental noch im Studium, sehr schön. Das stimmt es ungefähr. Und du arbeitest seit mehreren Jahren parallel in der Projektsteuerung und Bauüberwachung und engagierst dich hochschulpolitisch unter anderem bei Nextra Plus, Roundabout e.V., und der kooperative Mensa an der TU Berlin. In dieser Folge sprechen wir über Konflikte, und zwar zwischen Universität und Praxis und über Hierarchien und ja auch Kommunikationskultur und die Frage, wie man konstruktiv mit Widersprüchen arbeitet. Du arbeitest seit Ende 2021 parallel zum Studium bei WBRE Bicon, Generalplanung in Berlin, und bewegst dich damit seit mehreren Jahren gleichzeitig zwischen TU und Baupraxis. Wie kam es überhaupt zu diesem frühen Einstieg in die Projektsteuerung und Bauüberwachung? Und wie hast du diesen Wechsel zwischen den beiden Systemen erlebt?
Es kam erstmal dazu, wie bei vielen Leuten, dass meine Eltern beide Architektinnen sind und beide tatsächlich auch in diesem Büro arbeiten. Das heißt, ich wurde sehr früh daran geführt, was es bedeutet, in der Projektsteuerung zu sein, in der Bauüberwachung zu sein. Meine Mutter war früher Entwurfsarchitektin und dann sind wir eigentlich alle in diesem Büro geendet. Und dadurch war die Einstiegsschwelle ziemlich niedrig. Ich bin durch den ganzen normalen Prozess der Bewerbung gegangen, aber ich hatte natürlich nicht so Panik, abgelehnt zu werden. Und der erste Einstieg war aber ehrlich gesagt wie jeder Einstieg in einem Job, weil ich hatte da niemanden, der mir die Hand gehalten hat, sondern ich wurde einfach reingeschmissen, zum Projekt geführt und an meinen Schreibtisch gesetzt. Und dann wurden mir Excel-Tabellen gegeben und Baustellenberichte, die ich mir angucken sollte, um erstmal rauszufinden, was da eigentlich passiert.
Deine Qualifikation war ja im Endeffekt noch gar nicht vorhanden, ne?
Nee, aber das ist auch eigentlich gar kein Problem in dem Beruf, weil das ein Beruf ist, der sehr viel auf Erfahrung basiert. Und das eigentlich auch alles, auch bis heute, hatte ich noch wenig Überschnittsmenge mit dem Studium und dem Beruf selber. Natürlich versteht man ein paar Sachen besser durch das Architekturstudium, aber im Endeffekt muss man irgendwie die Baustelle ein bisschen erleben und feststellen, wie Sachen da gemacht werden. Und einfach jeden Tag weiter lernen. Das heißt, es war eigentlich kein Problem. Ich war offen genug und wissbegierig genug und habe ein bisschen Wissen mitgebracht davon, wie man irgendwie Prozesse abhandelt. Aber den Rest habe ich einfach gelernt währenddessen.
Ja. Und hat es umgekehrt wieder eine Wirkung auf das Studium gehabt, auf deine Einstellung da? Hast du da einen Unterschied vielleicht auch gemerkt zu anderen, die noch nicht so in solchen Positionen, sag ich mal, wirklich arbeiten in der Praxis?
Ja, also da gab es zwei Probleme auf jeden Fall. Erstmal war für mich ehrlich gesagt sogar schon das Grundwissen, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, davon, wie eben Häuser gebaut werden und wie wirklich so ein Bau aussieht, hat mich total behindert am Anfang. Also es hat mich super dolle eingeschränkt darin, weil ich immer dachte, ich muss irgendwas entwerfen, was gut zu bauen ist. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass wir da einen Entwurf machen in der Uni. Und andersrum hat mir tatsächlich die Arbeit am Anfang einen riesen Ausgleich gegeben. Gerade die ersten 2 Jahre, glaube ich, in der Uni sind extremst anstrengend und fordernd und man macht sich so viel Druck. Und ich hatte immer einen Ausgleich, wo ich hingehen konnte und habe bemerkt, hier sind Architektinnen, die haben das alle schon mal durchgemacht. Und die haben mir alle ein bisschen Ruhe gegeben, die Leute da.
Wow, also das finde ich wirklich bemerkenswert, dass du die Arbeit in einem Büro dann quasi als entspannenden Ausgleich siehst. Das ist wirklich außergewöhnlich, finde ich. Ja, ich habe ja eben dein Engagement schon erwähnt und du hast es ausdrücklich als Reaktion auf die Diskrepanz zwischen universitärer Ausbildung und beruflicher Realität beschrieben. Wo zeigen sich diese Unterschiede für dich im Alltag am stärksten?
Ich glaube, also um einmal generell auf diese Diskrepanz einzugehen, es ist so, dass wir in der Uni sehr viel, sehr kritisch nachdenken, sehr viel über zukünftiges Bauen, zukünftiges Planen, zukünftiges Entwerfen und auch den Umgang miteinander reden und damit umgehen. Während ich eben andererseits bei der Arbeit immer den realen Alltag sehe und auch genau sehe, wie in Echtzeit eben ein Haus entsteht, auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe nicht das Gefühl, dass dazwischen, dieser Schritt dazwischen abgedeckt wird. Ich hatte nie das Gefühl, dass quasi über die aktuellen Probleme aktuell auch geredet und in dem Moment auch gehandelt wird. Ich glaube, der meiste Aktivismus, den ich betreibe in der Uni, ist sehr zeitnah Aktivismus, wenn man das sagen kann. Also es geht eigentlich um den Moment. Es geht darum, wie man in dem Moment Probleme lösen kann. Ein bisschen wie auf dem Bau, wo man sagt irgendwie, keine Ahnung, mein Haus kracht jetzt zusammen, weil jemand was falsch gebaut hat. Ich muss eine Lösung finden. Und so sehe ich das quasi in der Uni auch mit dem Aktivismus. Ich merke, gerade passiert irgendetwas. Das soll so nicht sein. Wie kann ich das mit meinem Engagement gerade in diesem Moment lösen?
Also du siehst eine Lücke.
Genau.
Und du möchtest sie schließen.
Ganz genau. So kurz gefasst. Aber eben genau in diesem Moment von Uni und Lehre und dem, wo ich sehe, dass man quasi, was man später noch mitnehmen sollte aus der Uni, wenn das Sinn ergibt.
Ja, doch, das ergibt total Sinn. Hast du denn das Gefühl, dass das auch sich übertragen lässt oder dass es sozusagen so, du denkst ja wahrscheinlich auch, dass es allgemein in der Lehre Platz finden sollte, nicht nur an deiner Uni.
Ja.
Und gibt es da irgendwie einen Austausch?
An sich ist das ja so die Grundidee, dass man sagt, irgendwie sollten wir alle ein bisschen auf einer Ebene sein und miteinander darüber reden, was bei uns falsch läuft oder noch nicht läuft. Es muss ja nicht immer falsch sein, wo eben Konflikte und Probleme entstehen. Und das Schönste ist ja, wenn man dann irgendwo merkt, okay, ihr habt das gleiche Problem und einen Konflikt und vielleicht hat hier jemand schon einen Lösungsansatz. Und tatsächlich über NextJar gibt es ja immer Vernetzungstreffen, alles halbe Jahr, wo wir gar nicht unbedingt mit einem Ziel rangehen, aber man tauscht sich überhaupt schon mal aus. Und da werden ganz viele Probleme besprochen und es gibt eben viele Leute, die sagen, ah, aber an meiner Uni haben wir das so oder so gelöst durch, weiß ich nicht, einen Austausch mit den Lehrenden oder durch einen Protest oder durch eine geänderte Lehrform. Also es ist immer ganz schön, da in den Austausch zu gehen. Wie viel dann immer mitgenommen wird, ist auch die Frage, weil wir eben auch alle nur Studierende sind.
Ja.
Man hat eben Alltag und man hat auch nicht immer die Handlungsfähigkeit, um alles umzusetzen, was man woanders sieht. Aber der Austausch ist schon mehr da.
Werbung. Der Podcast wird gesponsert von AIA Masterplan. AIA ist Begleiter für alle ArchitektInnen. Die schon mitten im Beruf stehen und die gerade ihren Weg dorthin starten. Bei AIA dreht sich alles um berufliche Absicherung, praxisnahes Wissen und Orientierung, damit ihr sicher und selbstbewusst ins Berufsleben startet. Mit den Social-Media-Profilen von AIA Masterplan bekommt ihr die Tipps, Tools und Strategien, die euch wirklich weiterbringen. Das Ziel? Euch frühzeitig stark machen, langfristig begleiten und als verlässlicher Partner an eurer Seite stehen für einen sicheren, klaren und erfolgreichen Start in eure berufliche Zukunft. Schaut vorbei, vernetzt euch, lernt mit AIA Masterplan, dein Plan für Sicherheit, Orientierung und Erfolg im Architektenleben. Werbung Ende.
Diese Bewegung zwischen den verschiedenen Kontexten, Universität, Baustelle, Projektsteuerung, das Engagement, wie hat sich dadurch dein Blick auf Architektur denn verändert. Du bist ja schon von vornherein auf diese Art und Weise geprägt gewesen, weil du von vornherein den Link sofort hattest, wie wird das denn gebaut? Mir hat man damals im Studium gesagt, dass Leute, die schon vorher eine Ausbildung haben, die sind schon so blockiert und festgefahren. Es ist viel besser, so frei zu sein und so weiter und so fort. Was du sagst, ist natürlich eigentlich das Gegenteil davon, ne? Dass man auch sagt, so klar, Freiheit im Kopf ist schön, aber wenn da eine riesen Lücke klafft zwischen Studium und dem, was man nachher macht, dann ist das wiederum problematisch. Hat sich das trotzdem nochmal verändert, dein Blick auf Architektur?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang ganz, ganz tolle Probleme eben genau mit diesem Thema, dass ich das Gefühl hatte, ich bin zu fest gefahren. Und eine große Erkenntnis, die ist auch nicht neu, aber war irgendwann, dass ich dachte, warum soll ich denn unbedingt Entwurfsarchitektin im ganz klassischen Sinne werden? Und auch das könnte ich noch werden. Ich glaube nicht, dass mich der Job und alles daran hindert. Ich glaube, das kann auch super zuträglich werden. Aber diese Idee davon, dass man nicht unbedingt am Ende in einem riesigen Zeichensaal immer sitzt und den ganzen Tag halt nur ganz tolle Villen und Einfamilienhäuser, keine Ahnung, entwirft. Ich glaube, das ist ja der Gedanke, den man oft hat, wenn man in dieses Studium reingeht. Ich glaube, das haben die meisten und das sieht man auch in den ersten Entwürfen. Und da habe ich mich dann irgendwann von entfernen können und konnte sagen, Architektur ist so viel mehr. Also auch diese Problemlösekompetenz ist und das A und O bei uns, finde ich, dass wir aber in jedem Feld gucken, wo sind die Probleme, wie können wir die lösen. Das ist eigentlich fast schon sehr rationaler Beruf und da kann man dann eben im Entwurf auch, glaube ich, seinen Weg drin finden. Mhm. Ja, also ich glaube, das hat sich bei mir doll geändert von dem ersten Punkt, wo ich dachte, oh, ich bin so blockiert, ich kann eigentlich jetzt nur noch in die Projektsteuerung und Bauüberwachung gehen, bis dahin, dass ich bemerkt habe, genau das, was ich im Job lerne, eben Probleme zu erkennen und zu lösen, ist auch eine total soziale Kompetenz und das brauchen wir eben alle auch.
Das finde ich total interessant, weil jetzt sagst du, im Beruflichen ist es so, dass die Blockade da gelöst wird und du eher das Gefühl hast, Lösungen anwenden zu können. Und das finde ich interessant, weil ich mir denke, im Studium sollte man ja genau das lernen, was dieses Lösungen anbieten, sich überlegen auf verschiedenen Ebenen. Meinst du, da ist jetzt aber auch so ein Shift oder bleibt es immer noch im Studium bei dieser klassischen Ausbildung?
Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Riesenshift. Also nicht nur, ich glaube, ich weiß das auch. Ich sehe das besonders natürlich an der TU Berlin, sind wir eine sehr kritische, sehr offene Uni. Wir haben sehr, sehr flache Hierarchien. Wir sind in sehr engem Austausch mit den Lehrenden. Man kann auch danach zusammensitzen, Bierchen trinken oder eine Limo trinken, Tee trinken und kann sich unterhalten. Man trifft sich am Café, in der Theorie. Und kann sich eben austauschen. Also da ist schon Wandel natürlich zur klassischen Lehre drin. Ich glaube aber trotzdem, was du auch gerade meintest, es gibt immer noch ein sehr starkes Bild davon, wie am Ende eine Abgabe zu laufen hat oder dass man eben 3 Monate, 4 Monate Zeit hat, um einen Entwurf zu machen und davon sind 3 Wochen Analyse. Und man muss schon sehr stark mit sich selber kämpfen und auch damit umgehen, dass man vielleicht nicht genau die Noten erreicht, um was anders zu machen. Also persönlich habe ich immer gesagt, mir geht es um den Prozess. Am Ende ist vielleicht manchmal was nicht fertig oder nicht so, wie ich es wollte, aber ich habe was gelernt und dafür ist die Uni ja da, weil ich weiß, meine Projekte sind nicht weltverändernd, die sind nicht für echte Menschen, sondern das ist ein Traumprojekt, was ich hier entwerfe. Und wenn das nicht fertig ist, nicht perfekt ist, ist das nicht so wild, da leidet niemand drunter. Und am Ende habe ich irgendwie einen interessanten Prozess durchlaufen. Aber damit erntet man nicht gerade sehr viel Erfolg in der Uni, glaube ich. Und das ist immer noch sehr festgefahren da.
Ja, es ist natürlich auch immer noch so, oder es ist ja auch Verhandlungssache, weil der Beruf ja so vielschichtig ist und irgendwie sich das Feld seit einigen Jahren gefühlt noch extremer weitet. Würdest du auch sagen, dass das dazu führt, dass ArchitektInnen im Endeffekt ein besseres Standing haben insgesamt in unserer Wirtschaft vielleicht, weil sie sich anders aufstellen? Also jetzt mal die Zahl hier reingeworfen, dass so weltweit werden ja nur 2% der gebauten Umwelt, da sind überhaupt ArchitektInnen involviert. Also selbst hier in Deutschland ist es ja nicht so, dass für jedes Haus ein Architekt oder eine Architektin gebraucht wird. Also siehst du da auch durchaus andere Handlungsfelder als super relevant für unseren Berufsstand?
Also ich finde es super spannend, weil die Frage hat so viele Schichten da drin, worüber man nachdenken kann. Weil einmal ist es für mich so, dass dadurch, dass wir so viele verschiedene Handlungsräume haben, in denen man agieren kann. Ich beschreibe mich jetzt auch mal als Architektin, auch wenn ich noch nicht voll ausgebildet bin, aber wir haben so viele Räume, wo man eben reingehen kann. Der Beruf weitet sich total auf. Aber eigentlich glaube ich, dass es momentan gar nicht so gut ist, dass man sich zu, ja, wie soll ich das sagen? Ich will nicht sagen, dass man sich zu weit entfernt, weil das finde ich immer gut. Jeder sollte neugierig sein. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass nicht so ein klares Bild von der oder dem, also von dem Beruf, da ist, gibt es nicht so diese Gruppe der ArchitektInnen, die zusammensteht und sagt, wir haben gewisse Werte, für die wir einstehen als Berufsgruppe und die wir eben auch in unseren Gebäuden wiedergespiegelt haben wollen. Ich glaube, es fehlt ein bisschen.
Also bräuchte es nicht eine immense Erweiterung und verschiedene Verästelungen, sondern ein gemeinsames eben noch Lücken schließen, aber doch ein klassisches Bild.
Ja, so gemeinsame Werte, ein gemeinsames Ziel irgendwie auch. Es muss ja nicht immer genau das Gleiche sein, aber ich glaube, es ist schon schön, wenn man rausgeht aus diesem Beruf, der so vielschichtig eben auch so sozial ist und wo man sagt, ja, es gibt irgendwie FachplanerInnen, die auch gewisse Sachen für einen übernehmen können, aber dass man rausgeht und sagt, wir machen Architektur für Menschen und wir denken eben auch für Menschen die ganze Zeit, weil das ist unser Job und dahinter steht man und das haben wir auch alle gelernt irgendwie.
Okay, also der hippokratische Eid quasi.
Sowas ganz genau,
ja. Das Verbindnis, was die Ärztinnenschaft hat.
Also es schließt sich ja auch gerade die Genossenschaft der Architektinnen zusammen und ich finde das irgendwie ganz schön, dass man nicht einfach in die Welt rausgeschmissen wird und dann alle sagen, keine Ahnung, das Bild, was wir kennen, ist in den Entwurf zu gehen und dann im Büro seine 10 Stunden am Tag irgendwie am Computer zu sitzen und ich fühle mich überhaupt nicht verbunden zu der Projektsteuerin, die eben auch eine Architektin in der Ausbildung ist, weil man so fern voneinander ist. Eigentlich wäre es schön, wenn man da trotzdem gemeinsam so ein gemeinsames
Fundament.
Um mal in unserer
Sprache zu bleiben. Ja, deine Praxiserfahrung liegt stark in den Leistungsphasen 5 bis 8. Mhm. Also in Bereichen, die stark von Erfahrung, Verantwortung und klaren Abläufen geprägt sind. Wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, wie unterschiedlich Hierarchien in Uni und Baupraxis funktionieren?
Ich glaube, in meiner ersten Woche schon. Mir ist natürlich immer schon klar, dass wenn man irgendwo neu reinkommt, man ein bisschen untergeordnet ist, sagen wir es mal so. Weil gerade in diesem Beruf hatte ich überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und überhaupt dieses Projekt zu verstehen, was ich da gemacht habe oder zu verstehen, wie gebaut wird, hat ein bisschen gedauert. Aber das fängt eben bei Besprechungen an, wo ich sehr früh, glaube ich, gesehen habe, wer angeschaut wird, wenn eine Frage gestellt wird, wer nicht angeschaut wird und wer zum Kaffeemachen geschickt wird.
Du sprichst da wahrscheinlich von dir, dass du den Kaffee machen musstest und dass du da nicht immer in einer professionellen Rolle wahrgenommen wirst. Okay, ja. Da sind wir mal in einem Konflikt.
Ja.
Wie gehst du damit um? Was hilft dir trotzdem souverän zu bleiben und nicht dazu irgendwie auf den Tisch zu hauen und lautstark?
Ich haue auch gerne auf den Tisch. Also ich habe aktuelle Probleme. Das liegt nicht an meinem Büro per se, das liegt einfach an alten Mustern überall. Ja. Und ich haue auch gerne auf den Tisch, weil ich brauche das auch manchmal. Ich brauche da auch so ein bisschen
Wut. Also du meinst jetzt wortwörtlich? Oder?
Wortwörtlich haue ich auf den Tisch. Ich komme nach Hause vielleicht und haue auf den Tisch oder ich haue bei der Arbeit auf den Tisch. Und sonst hilft mir sehr viel Geduld und Diskussion da, wo ich die Kraft habe und die Energie habe, das einzubringen. Leider, leider harte Arbeit auch. Also persönlich, dass ich sage, ich habe das Gefühl, ich muss mich sehr gut aufstellen. Ich muss eben auch gut in meinem Job sein, weil es sehr viel leichter ist, als junge Frau schnell als quasi eine Sekretärin abgetan zu werden, die nur Termine macht und dann bekommt man keine harten Aufgaben oder nichts, wo man irgendwie sich fortbilden kann, weiterbilden kann. Und hilft mir halt härter arbeiten. Mir helfen auch die kleinen Momente zwischendrin, wo ich merke, wie viel Wissen ich habe und wie viel quasi Verantwortung ich schon im Büro übernehme. Aber das ist alles eher auf einer persönlichen Ebene für mich. Genau.
ja, da ist auch eine Lücke in der Hochschule, weil die Hierarchie, wenn du die in der Hochschule nicht so wahrnimmst und dann in so eine Berufsrealität kommst, findest du, die Hochschule sollte da auch eher darauf vorbereiten oder das zum Thema machen oder macht sie es zum Thema?
Ich glaube, es wird schon stark zum Thema auch gemacht, aber an einem anderen Punkt. Also wir reden sehr viel über Feminismus, also wenn wir jetzt beim Feminismus-Thema bleiben, das wird sehr viel in der Uni natürlich angesprochen, weil das überall auch ein Problem ist. Nur, glaube ich, wird wenig darauf eingegangen, wie viel Stärke man als junge Frau mitbringen muss und auch als junger Mensch allgemein, aber auch als junge Frau ist es spezifisch schwierig. Also bei mir jetzt als Beispiel, wenn ich zu Kolleginnen gehe, wird meistens erwartet, dass ich über etwas nicht Fachliches reden möchte. Das ist immer die erste Erwartung.
Von den Kolleginnen selber?
Also ich rede jetzt über, wir haben ja auch mit ganz vielen Gewerken zu tun, mit verschiedenen FachplanerInnen. Das sind jetzt nicht alles meine Kolleginnen aus dem Beruf, sondern meistens die anderen. Wenn ich ins Büro gehe bei denen, um eine Frage zu stellen oder irgendwas zu sagen, ist die erste Erwartung, dass es um etwas nicht Fachliches geht, um darum, dass ich erzählen möchte, wie mein Wochenende war oder weiß ich nicht was. Also da ist selten die Erwartung, dass von mir jetzt irgendeine fachliche Aussage kommt. Mhm. Das habe ich schon stark bemerkt. Auch weil ich mich jetzt im Charakter nicht zurücknehme. Ich habe trotzdem meinen Spaß im Büro, aber das ist ein bisschen schwierig manchmal, das zu vereinbaren. Und in der Uni ist es eben so, dass man mit sehr vielen Leuten agiert, die selber jung sind oder eben in der Lehre sind und dadurch mit jungen Menschen zu tun haben und eben auch mit einem sehr gemischten Publikum zu tun haben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute wissen, wie problematisch es wirklich ist, in ein Büro zu gehen, das vielleicht nicht besonders hip und jung ist. Also ich habe das Gefühl, das Thema ist nicht ganz präsent genug dabei.
Ja. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch hip und alt und macht die Sache leider nicht besser. Mhm. Aber die Büros, in denen man möchte, vielleicht, da sitzen nur mal ältere Leute, ne?
Klar. Ja.
Also die meisten. Also.
Und auch wenn wir über Erfahrung reden, Erfahrung ist total wichtig. Das ist auch ein super Asset, was wir haben.
Ja.
Dass wir so viele Leute haben, die trotzdem schon so lange in Berufen drin sind und schon so viel miterlebt haben. Aber irgendwie müssen wir das ja auch miteinander vereinen können. Also ich muss ja auch was sagen können, fragen können. Und selbst wenn quasi mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte, wenn die Person mehr Erfahrung hat und deshalb ein Problem besser lösen könnte, könnte es ja sein, dass ich vielleicht trotzdem was am Lösungsweg zu verbessern habe.
Ja.
Ja,
ja, ich finde es auf jeden Fall nochmal auch festzuhalten, dass du als junge Frau einfach härter arbeiten musst. Wenn du jetzt einen Bart hättest und eine tiefe Stimme, dann hättest du es leichter.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss sich jeder aber trotzdem auch selber einmal zusammennehmen und mal überlegen, weil ich jetzt auch im Zuge natürlich von dieser Aufnahme vorher ein bisschen drüber nachgedacht habe und auch mit Leuten geredet habe und auch von vielen älteren Leuten gehört habe, dass sie merken, dass sie diese Strukturen zwar an sich kennen und wissen, dass da Probleme sind, aber die selber auch oft bestärken. Also meine Kolleginnen sagen das auch ab und zu, sie eben eher mal die Werkstudentin losschicken, um was aufzuräumen, Kaffee zu machen, die Milch zu besorgen, statt den Studenten. Der wird dann öfter mal auf die Baustelle geschickt. Ich hatte meine Mutter selber gefragt, die hat auch gesagt, merkt sie auch, dass sie das eher macht, leider.
Ja.
Und da muss ein tagtäglich irgendwie ein kleiner Reminder sein. Und das muss eben aber auch in der Uni festgesetzt werden, weil ich habe auch das Gefühl, dass selbst da solche Strukturen immer und immer wieder aufploppen.
Natürlich haben wir es alle drin, alle sind so aufgewachsen, also die älteren Generationen, denen steckt das natürlich auch seit Jahrzehnten in Haut und Haaren und Knochen.
Ich glaube auch, das kommt sehr viel, also wenn ich jetzt im Architekturbereich und auch in der Uni bleibe, kommt das trotzdem sehr viel von diesem Ego, was in der Uni sehr viel geschürt wird. Also wir machen einzelne Projekte teilweise, man tritt so ein bisschen gegeneinander an, man guckt, welcher Entwurf irgendwie besonders toll ist und besonders gut ist. Mhm. Und da entwickelt sich ein sehr starkes Ego bei vielen Leuten. Und ich merke auch im Joballtag, dass dieses Ego quasi oft nicht weggeht und da ist es ganz schwierig, über Konflikte zu reden, weil man sich eben sehr schnell persönlich angegriffen fühlt. Und da geht es, wenn ich jetzt über so Probleme, also feministische Probleme rede, dann geht es mir um System, was ich da angreife, und mir geht es um ein patriarchales System, was ich gerne lösen möchte, nicht um einzelne Menschen. Leider fühlt sich der einzelne Mensch immer sehr schnell angegriffen bei solchen Aussagen. Und ja. Ich glaube, da ist irgendwie ein Ego-Problem, was auch in der Uni noch stark geändert werden sollte.
Ja, empfindlich reagieren, weil Ego angekratzt ist und so weiter. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf? Hast du eine Strategie, eine bestimmte Kommunikation oder einfach so, ich hau jetzt auf den Tisch? Und manche Leute brauchen das ja auch, dass man auf den Tisch schaut. Ja.
Ich glaube, dass ehrlich gesagt bei der Art, wie irgendwie teilweise geredet wird in diesen Altersgruppen, vielleicht sollte ich da noch öfter auf den Tisch schauen. Vielleicht ist das die Kommunikation. Ich lerne gerade ganz dolle diskutieren. Und auch anstrengend sein.
Wo lernst du das?
Also ich komme aus einem Diskutierhaushalt, aber ich habe auch lange genug einfach gelächelt, runtergeschluckt, gesagt, naja, die sind halt so. Und irgendwie denke ich mir, wenn nicht für mich, dann wenigstens für andere will ich jetzt hier diskutieren. Ich glaube, ich arbeite einfach jetzt langsam genug schon, dass ich das nicht länger runterschlucken kann.
Ja.
Und merke das aber auch überall, das ist jetzt nicht nur mein Büro speziell, sondern überall, dass ich sehr viel diskutierfreudiger geworden bin, weil ich einfach die Probleme überall höre. Und dann sage ich, ich habe gerade noch Energie, ich habe noch Stärke, dann habe ich Lust, das für die Leute zu machen, die das nicht haben.
Wie reagiert dein angekratztes Ego gegenüber dann? Hast du manchmal das Gefühl, Erfolg zu haben oder eher oft weniger Erfolg zu haben damit?
Also ich habe mir schon oft den Mund fusselig geredet. Bei Menschen, die einen auch persönlich gerne mögen, passiert es manchmal, dass die einen trotzdem nicht ganz so ernst nehmen, aber da wird schon mehr hingehört. Oft bringt es auch gar nichts, weil leider alte Strukturen in jeglichen Arbeitsweisen und alte Gedankensmuster sind nicht innerhalb von 10 Minuten plötzlich aufgearbeitet und umgewandelt. Aber ich habe jemanden bei der Arbeit speziell, der einfach Abstand von mir nimmt und wir sind nur noch professionell im Kontakt jetzt. Und das funktioniert für mich, das ist gut.
Die Menschen, die einem nur Energie rauben, das ist da die Spreu, die trennt sich vom Weizen. Genau, also halten wir fest, etwas sagen im Sinne von für die Nächsten, die kommen, was tun. Dennoch den Konflikt nicht nur alleine tragen können, an sich selber auch, also nachsehen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt nicht schafft zu reagieren, es nagt ja gerne dann zu Hause an einem, weil man nichts gesagt hat. Und dass man sich das dann auch verzeiht vielleicht.
Ja.
Das ist ja auch ein innerer Konflikt dann.
Und deshalb ist es noch umso wichtiger, und ich glaube auch das ist das, was in der Uni so toll ist, dass man sagt, wir schließen uns zusammen und wir reden darüber und wir sind irgendwie stehen gemeinsam und haben auch vielleicht ein bisschen Zeit und haben einen Kaffee in der Hand und sagen mal, was können wir denn machen? Und wenn du das nicht sagen konntest, dann kommt halt jemand anderes und steht für dich da ein. Und das so ein gutes System dazu zu gründen, ist total wichtig.
Mhm. Genau, weil das Individuum ist dann irgendwann nur ausgepowert, aber ein stabiles System kann da wirklich was verändern. Ne? So. Ein Schwerpunkt deines Engagements ist auch die Frage, wie Hochschulen mit Studierenden kommunizieren zum Thema Flächenmanagement oder Kürzungen. Also das sind ja auch sehr unangenehme Themen, sag ich mal. Wie wird denn da kommuniziert mit den Studierenden?
Es wird ganz, ganz wenig kommuniziert. Da sieht man wieder, wie hart die Bürokratie ist und wie langwierig und wie lang so Prozesse sind, bis man an irgendwen rankommt. Aber es ist speziell so, dass an der TU Berlin ja durch die Kürzung momentan einige Flächen geschlossen wurden. Auch wegen Brandschutzmanagement ist da ganz viel geschlossen worden. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass keine Sanierungsarbeiten da waren und kein Geld dafür ausgegeben wurde. Und wir haben da in einem Projekt, weil uns die Mensa weggekürzt wurde, haben wir quasi unsere eigene Mensa aufgebaut, unser eigenes Projekt gemacht und sind da momentan immer noch ein bisschen am Probieren, eben einen Raum zu bekommen, um da zu kochen, Sachen zu lagern. Und das ist so ein schwieriger Prozess, da irgendwie mit jemandem zu reden über so ein sehr einfaches Thema. Also wo ist der Schlüssel zu diesem Raum, der nicht benutzt wird? Da kriegt man niemanden ans Telefon, da kriegt man niemanden, der einem eine Mail schreibt und in Person kann man auch eigentlich nirgendwo anklopfen. Also da ist ein Konflikt theoretisch da, aber der wird so auf Null-Ebene eigentlich besprochen. Also da ist ein es gibt keinen Raum, um den zu besprechen, lustigerweise.
Einfach niemand da.
Ja, ist auch eine Art und Weise, mit was umzugehen, einfach nicht zu antworten. Aber ja, das ist irgendwie sehr deprimierend. Ich streite mich gerne manchmal. Also, ich diskutiere gerne. Und wenn dann da niemand ist, mit dem man eine rationale, normale Unterhaltung führen kann, fühlt man sich ja auch ein bisschen blöd an irgendeinem Punkt.
Ja, so ignoriert, ne? So wegignoriert.
Ja, und irgendwie fühlt man sich, als wäre das Thema, was für einen selber so groß ist und so einen riesen Einschnitt bedeutet, als wäre das für die andere Seite komplett nichtig und eigentlich nicht relevant im Alltag.
Ist aus dieser Motivation heraus da etwas gegen zu tun, die kooperative Mensa entstanden?
Genau, also das ist sozusagen unsere Antwort darauf. Wir haben da auch unsere Probleme in der Kooperative quasi uns selber gut genug zu motivieren, weil eben immer wieder nicht im Kontakt mit uns, aber immer wieder mehr und mehr Einschnitte gerade da sind. Und da fragt man sich eben auch, wofür man da gerade kämpft, wenn da überhaupt keine Gegenseite da ist, die irgendwie Interesse daran hat, mit einem zu arbeiten oder sowas. Ja.
Also da gibt's wie so eine Starre, eine Schockstarre oder von der Verwaltungsebene, weil die auch nicht wissen, was tun, oder?
Ja, also wir haben einfach wirklich, wir bekommen keine Antworten auf irgendwas. Und das sind nicht nur wir als Kooperative, wir sind ja jetzt auch nicht viele Leute. Aber ich glaube, die gesamte Studierendenschaft ist da so ein bisschen auch verwirrt und so ein bisschen zurückgestoßen, wie schwierig es ist, einfach mal kurz mit jemandem über was zu reden. Wenn ich jetzt, lustigerweise, wenn ich an den Beruf denke, wenn das die Art und Weise wäre, wie man mit Problemen umgeht, da hätten wir hier kein Haus irgendwo stehen. Also man muss ja über Sachen reden, um die lösen zu können. Und das passiert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, du merkst selber, ich bin davon immer noch so irritiert.
Ja.
Weil dann, wenn ich wenigstens jemanden hätte, der zu mir kommt und sagt, nein, ihr dürft das nicht, weil wir wollen euch keinen Raum geben, weil wir finden euch doof. Also
aber wenigstens, ne?
Dann weiß, dann
man, weiß
ich, woran ich bin. Aber ja, ich bin da irgendwie als Studentin in einer Uni, die für Studierende gemacht ist. Das ist ja kein Ort für irgendwas anderes. Das ist ja wirklich ein Ort für Studierende zum Lernen. Und uns wird so viel weggenommen und auch der Raum zum Lernen. Und es gibt keine Kommunikation mit uns. Wir sind die Hauptagierenden da drin,
ja,
in dieser Universität. Und mit uns wird nicht geredet. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig manchmal.
Nichtsdestotrotz wollt ihr diesen Frust kanalisieren in Verantwortung.
Mhm.
Also der Versuch, sich da irgendwie zu positionieren, sich dagegen zu stellen. Und diese Selbstorganisation ist quasi, ja, eine politische Haltung, aber auch eine praktische Notwendigkeit.
Ja, um ganz transparent dazu noch zu sein, würde ich sagen, es braucht unbedingt diese Konflikträume und dieses Anecken aneinander, sei es jetzt, dass da was Positives oder halt was Negatives rauskommt, weil sonst die Motivation komplett verloren geht.
Ja.
Und das sehe ich bei uns gerade. Wir sind irgendwie so an einem Punkt, wo man sich fühlt, als würde man im luftleeren Raum versuchen, was aufzubauen. Und es geht halt einfach nicht, weil da nichts ist. Dass da irgendwie gar keine Motivation ist, weil man so für sich ganz alleine steht und alleine kämpft und dann man nicht weiß, wogegen. Also ja, es ist ein bisschen Schattenboxen gerade, was wir machen.
Von welcher Seite würdet ihr euch noch Unterstützung wünschen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, auch ein bisschen von der Studierendenschaft, aber das ist auch persönlich, muss jeder bei uns gerade ein bisschen gucken, wo er die Energie hernimmt.
Ja.
Und es wäre schön, wenn noch mehr Studierende tatsächlich auch da stehen würden und sagen würden, stopp, wir sind richtig böse. Aber ich bin wirklich richtig böse. Ich bin richtig so ein bisschen, ich bin traurig und ich bin böse und denke mir, das kann ja nicht sein. Uns wird hier irgendwie unser Grundrecht zu lernen genommen. Warum sind hier nicht noch mehr Leute so richtig erzürnt und heben irgendwie mit uns die Faust? Und dann, dass so ein paar Lehrende einen vielleicht auch noch mehr antreiben, weil die können das ja.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, treibt uns an, sagt uns so, wo ist noch mehr Leistung von euch? Also auch wenn das ein bisschen nervig ist, aber ich hätte gern, ich glaube, wir alle hätten gerne noch mehr Menschen, die da stehen und sagen, wir fordern das mit euch und wir sehen euch auch so ein bisschen als Tool an. Weil wir wissen, ihr habt das schon mal gemacht und jetzt macht noch mehr weiter und weiter und weiter, weil das ist gut, das ist wichtiger, als hier das nächste schicke Entwurfsplakat zu entwerfen, sondern, also wir als Coop Mensa reden ja darüber, wir wollen Essen und wir bringen Essen, das alles. Das ist nicht viel komplizierter als das.
Grundbedürfnisse.
Grundbedürfnisse, ja. Wie Räume auch übrigens oder ein wenig Wärme in einem Studio.
Du hast ja eben gesagt, auch untereinander ist es natürlich nicht ganz konfliktfrei. Mhm. Und wie verhindert ihr, wenn Konflikte aufkommen, dass solche Konflikte innerhalb solcher Initiativen euch irgendwie selber blockieren oder aber auch da unsichtbar werden sozusagen? Also handelt ihr alles lautstark aus und produktiv oder?
Also ich bin ja, wie schon anfangs gesagt, in verschiedenen Initiativen mit engagiert, immer ein bisschen im Hintergrund, manchmal mehr im Vordergrund. Und die sind lustigerweise alle auch an ganz verschiedenen, in verschiedenen Altersstufen. Und deshalb wird auch mit Konflikten anders umgegangen. Also in den schon älteren Organisationen ist es meistens so, dass man irgendwann dazu kommt, sich ein Manifest zu schreiben und sagt, wir legen eben genauso, wie ich es eben mal meinte, wir haben Grundwerte. Wofür stehen wir? Was wollen wir? Was ist unser Ziel? Und was akzeptieren wir nicht? Man braucht irgendwann wahrscheinlich niedergeschrieben einfach so ein paar Grundwerte und einen Leitfaden, an dem man sich langhangelt. Und dann kann man daran auch immer überprüfen, wenn jetzt jemand von uns intern ein Problem hat, und das geht meistens um politische Sachen tatsächlich, wenn da ein Problem entsteht, dann kann man einmal gucken, was haben wir denn damals mal besprochen? Wird das davon abgedeckt? Können wir irgendwie sagen, so dein Problem ist valide in der Art, wie wir handeln oder nicht? Das ist alles so vage beschrieben gerade, aber...
Nee, ich finde das eigentlich nachvollziehbar. Gerade das Überprüfen ist ja eine ziemlich konkrete Angelegenheit. Das ist nämlich das Gegenteil von konfliktscheu sein. Immer gucken, passt das so? Ist es richtig so?
Und so ein bisschen muss man sich, glaube ich, auch, weil sich alles ja immer wandelt. Es kommen neue Leute, selber wandelt man sich die ganze Zeit. Die Prioritäten wandeln sich. Vielleicht ist man eines Tages so komplett dabei, sich gegen Faschismus zu stellen. Und am anderen Tag ist man eher in feministischen Themen drin oder so. Das ist ja auch klar, wir sind ja alle irgendwie Mitte 20 oder sowas.
Und das hängt ja auch alles ziemlich
zusammen auf jeden Fall. Und da muss man aber gucken, dass man so ein bisschen Leitfaden hat, wo jeder sich dran orientieren kann. Und Man sagt, das sind Themen zum Beispiel, die behandeln wir. Und man muss aber auch sagen, in diesen Organisationen, hiervon halten wir uns fern. Auch wenn wir alle im Privaten quasi dafür stehen und für sowas einstehen wollen, bei der Coop Mensa haben wir speziell gesagt, zum Beispiel, wir wollen kein Catering-Event sein. Wir wollen nicht einfach nur immer nur dabei stehen, wenn irgendjemand, den wir gut finden, irgendwas macht. Da wollen wir nicht immer catern, weil eigentlich sagen wir, unser Grundsatz ist, Essen für die Studierenden als Alternative zur geschlossenen Mensa. So einfach.
Muss sich gerade automatisch an die Mitarbeiterin, die zum Milchholen geschickt wird, dieses, dass man immer wieder auch aufpassen muss, dass man nicht kleiner gemacht wird, als man ist. Ne? Also es ist wichtig.
Sich in seinem Wert irgendwie selber kennt, seine Werte aber auch festlegen muss. Also das ist mein innerer Konflikt immer, dass man irgendwie sagt, was ist mein persönlicher Wert und wo stehe ich dahinter?
Und ich meine, das ist ja auch sehr konkret, was du jetzt auch gesagt hast, mit Nextra Plus zum Beispiel, dass ihr auch Werkstätten begleitet, Interviews führt und unter anderem Handlungskataloge auch für Hochschulen macht. Also es ist nicht irgendwie wischiwaschi und alle Themen mal und alles sollte besser werden, sondern sehr konkret. Konflikte benennen, Konflikte auflösen durch Handlungsvorschläge. Natürlich habt ihr keine Kontrolle darüber, was andere damit machen, aber es ist auf jeden Fall... Wenn ihr ein bisschen was in Bewegung bringt dadurch, dann habt ihr schon Erfolg.
Ja, also wenn damit auch nur 1%, okay, 1% ist ein bisschen viel vielleicht sogar, aber wenn,
viel.
Wer weiß, wenn aber nur 0,1% sich in Bewegung setzt, dann freue ich mich schon, dass da irgendwie was passiert. Speziell, wir werden ja sehr viel auch an Hochschulen eingeladen, um eben diesen Handlungskatalog vorzustellen und auch in den Austausch zu gehen. Und da merkt man aber auch immer wieder, wie unterschiedlich das dann plötzlich ausgelegt werden kann. Also, dass wir sagen, wir bringen euch konkret quasi ein Tool, was ihr nutzen könnt. Und man plötzlich einen ganz neuen Konfliktraum aufmacht, der vorher gar nicht da war. Ich dachte, es ging nur um irgendwie Nachhaltigkeit und Lehre und wie man in der Lehre irgendwie Nachhaltigkeit verankern kann. Und plötzlich steht man da mit Lehrenden und ist in einem ganz anderen Konflikt darüber, wie die diesen Handlungskatalog auslegen.
Das heißt, da findet man schon auch mal durchaus Gruppen, die Allies sind in Fachgebieten und welche, die eher das Ganze nicht ganz so auffassen, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, und lustigerweise kann man vorher gar nicht so genau feststellen, wer ist, weil oft plötzlich so eine ganz starke Erwartungshaltung an uns kommt. Also einem wird da vielleicht an den Kopf gedonnert, dass man doch Also dass das ja noch nicht die ultimative Lösung für alles ist. Und das haben wir auch nie behauptet. Das würde ich auch nie behaupten, dass ich die Lösung jetzt für alles habe.
Ist ein billiges Argument auch.
Das ist total traurig.
Dann sollen Sie doch die Lösung für alles liefern.
Genau. Also wir haben da beschlossen, dass wir mittlerweile lieber einfach gerne in Austausch mit Leuten gehen würden, statt Vorstellungen zu machen oder sowas, weil man da immer am Ende angeprangert wird, dass es doch nicht reicht, was man da irgendwie gemacht hat.
Also ein bisschen die Mentalität, der man dann begegnet, Leute wollen was vorgesetzt bekommen.
Ja.
Wie entscheidet ihr intern, ob man diplomatisch reagiert oder eine klare Konfrontation notwendig ist?
Das ist immer ein bisschen schwierig. Dadurch, dass Nextja von der Aufteilung her tatsächlich Unter-AGs hat, also es gibt gewisse AGs und da kann man dann an dem Thema arbeiten, was einen irgendwie interessiert und so zum Beispiel auch den Handlungskatalog, da geht es halt um zukunftsfähige Lehre und dann gibt es auch eine Unter-AG, die eher einfach, das nennt sich der Nachwuchsreport, die machen Umfragen und da sammeln sich schon Leute an, die sehr ähnlich agieren und tatsächlich ist es so, dass wir sagen, wenn man persönlich eingeladen wird, an einer Hochschule zu reden, dann darf man das auch persönlich auslegen, wie man möchte. Mhm. Also da ist die Freiheit da. Wenn ich sage, ich möchte mich jetzt streiten, dann kann ich das auch machen. Aber so ein bisschen spricht man vorher mit ein paar anderen Leuten, um sich auszutauschen, zu fragen, wie hast du das denn damals da gemacht? Und dann ist es ziemlich frei.
Das klingt total gut.
Das ist ganz
also
super.
Flexibel halt
ja.
auch.
Ne? Also. Ist auch ehrlich tatsächlich. Also ich kann nicht immer komplett neutral irgendwo stehen. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Und wenn das von mir erwartet wird, darum ist es ja Ehrenamt und freiwillig. Wenn jemand mir sagt, ich soll mit einem sehr prekären Thema komplett neutral umgehen, dann möchte ich das nicht machen. Und da weiß ich, was mein Wert ist. Und da gerate ich sonst komplett in Konflikt mit mir selber, weil ich das so nicht möchte. Dafür stehe ich nicht ein. Dafür ist Engagement auch nicht da, dass man sich da selber zu sehr verbiegt.
Ja, ich muss auch manchmal denken, dass emotionale Reden von PolitikerInnen oder Leuten, die anführen, dass die auch wirklich viel bewegen. Also Emotionen immer auszublenden und nur diplomatisch zu sein, ist gar nicht nötig.
Das ist lustig, weil ich finde, Emotionalität ist so ein schlecht behaftetes Wort. Mhm. Lustigerweise
ja, klar,
auch weil Feminismus und so. Es ist aber so schade, weil was catcht einen denn in der Kunst in irgendwie, also und eben auch in der Politik, das sind die emotionalen Themen und Leute, die mit Herz reden.
Ja.
Sei es, ob sie wütend, fröhlich oder keine Ahnung, sonst was reden, das ist das, was mich mitnimmt.
Das Wichtige ist ja auch, dass es nicht als Gegenargument gegen Menschen verwendet wird. Wie schützt du dich vor Überforderung oder auszubrennen in deinem Engagement im Studium? Okay, das hast du jetzt quasi abgeschlossen, Werkstudierendentätigkeit, mehrere Formen von Engagement parallel. Hast du eine bestimmte Strategie, dich zu schützen? Ist dir das bewusst? Fühlst du das manchmal, dass es ein bisschen viel ist?
Ich fühle das sehr oft. Also ich will das nur einmal klarstellen, ich kann das auch nicht gut handeln alles. Das ist nicht so. Es gibt da Leute, die können das besser handeln, aber irgendwas leidet immer. Wenn man alles machen will, dann leidet irgendwas immer. Das kennen wir, glaube ich, auch. Ich habe einerseits, das steht ganz, ganz oben, ganz tolle Familie und Freunde. Und mit denen ich auch ganz viel rede über die Konflikte. Da lade ich natürlich auch was ab. Aber das ist für mich das A und O. Ich stehe nicht ganz alleine da und ich kämpfe nicht für alles alleine und ich mache nicht alles alleine. Und dann weiß ich auch, dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt bin. Und wenn ich mal ausfalle oder mal Prioritäten setze und sage, das eine muss jetzt hinten anstehen, dass die Welt nicht untergeht, mir reißt niemand den Kopf ab. Es ist okay. Und so ein bisschen Struktur da drin zu haben, ist extremst wichtig. Und zwar einerseits Struktur zu haben, wann ich arbeite und da mich nicht reinsagen zu lassen. Das geht ja auch gerade in unserem Job sehr leicht, dass man dann doch noch mal länger und länger und länger bleibt. Das lerne ich auch immer noch weiter, dass ich sage, ich habe halt meine Stunden und so lange arbeite ich. Und so sehe ich aber auch die Uni und so sehe ich auch das Engagement. Die sind auch in Stunden da drin. Und manche Sachen sind manchmal wichtiger und manche sind weniger wichtig. Also ich glaube, anders geht das nicht. Dann ist man irgendwann komplett im Burnout drin und eben dann nochmal, wie mit allem, alles so ein bisschen abschalten zu können.
Ja. Ja. Ja, wir kommen zu den letzten beiden Fragen. Du wechselst für den Master an die Angewandte in Wien.
Ja.
Also in einen Kontext, der als deutlich künstlerischer gilt als die TU Berlin. Was nimmst du aus Berlin mit, gerade mit Blick auf Konfliktkultur und institutionelle Strukturen? Oh, du hoffst, dass jemand mit dir redet, vielleicht, wenn du im Raum möchtest.
Ich will mich streiten die ganze Zeit. Nein, ich nehme tatsächlich kritisches Denken ganz viel mit. Also hinterfragen und schauen, wie Strukturen laufen und die Freiheit, die Strukturen auch für mich auszulegen. Also so, wie ich mich da drin wohlfühle, und ich ziehe da so viel Lehre raus, wie ich kann. Das habe ich schon an der TU gut gelernt, weil die Professorinnen das da gut unterstützt haben. Und das möchte ich da auch so weitermachen. Und sonst viel Lust zu reden und in den Austausch zu gehen und wenn Probleme da sind, die anzusprechen und zu gucken, ob man die lösen kann.
Ja. Du bist ja auch ein politischer Mensch. Da wird man ja an der neuen Uni wahrscheinlich auch wieder auf die Leute treffen, die auch sich engagieren.
Und da ist auch gerade ein ganz toller Wandel, habe ich gehört. Und die haben auch gesagt, dass sie da total viel Anknüpfungspunkte sehen, wo ich meinen Spaß quasi hätte, weil da mitgestalten eben gerade mehr und mehr zum Thema wird. Und das finde ich schön, da habe ich Lust drauf.
Ja,
und das habe ich eben an der Uni auch gelernt, dass das machbar ist. Das ist irgendwie das Schöne. Man kann eigentlich alles machen als Studierende. Man hat so wenig Verantwortung noch. Man kann so viele Sachen einfach machen.
Du hast ja früh gelernt, dich einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Was würdest du jüngeren Studierenden hier an der Stelle gern mitgeben? Die merken, dass sie mit bestehenden Strukturen hadern, aber noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, dann ist es genau das. Man hat ganz, ganz viel Handlungsfreiraum eigentlich. Man kann die einfachsten Sachen machen. Wenn man ein richtiges Problem irgendwo hat, kann man sogar einfach mal den Stift hinlegen und sagen, ich mach das nicht. Und man kann sich Leute suchen, sucht euch alle Leute, sucht euch die Menschen um euch herum, die die gleichen Werte haben oder ähnliche Werte, und diskutiert mit denen weiter und macht vielleicht einfache Sachen. Und dann denkt aber auch immer dran, atmen zwischendrin. Und das ist alles, es ist zwar eine riesen komplexe Welt, aber der Druck liegt nicht auf einem ganz alleine. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ganz herzlichen Dank für das Interview, Lilly Wetzel.
Dankeschön.
Das war Konflikträume, der Baunetz Campus Podcast, präsentiert von AIA. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Redaktion Sorana Radulescu und Katharina Lux. Veröffentlichung Katharina Lux. Beide Baunetz Campus. Moderation und Audioproduktion ich, Kerstin Kuhnekert, Berlin 2026.